Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Wirecard-Prozess. 40. Verhandlungstag ist heute. Bis kurz vor Weihnachten soll der Prozess in einem der größten Skandale der Wirtschaftsgeschichte in Deutschland laufen. Wie weit ist man da? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung geht's wie immer an die Börse in den Frankfurter Börsensaal. Berichterstatter heute ist Samir Ibrahim. Hallo. Herr Ibrahim, Sie hören mich?
Ich kann Sie gut hören.
Dann warte ich sofort
auf die Frage.
Weiter mit dem Programm. Während in Frankfurt die Börsengeschäfte laufen, wird 175 Autobahnkilometer entfernt in Bonn die Welt gerettet oder ein bisschen kleiner, es wird die nächste große Klimaschutzkonferenz vorbereitet. Klimaschutz braucht neben viel politischem Willen Geld. Und da trifft es sich gut, Samir Ibrahim, dass Sie einen Vertreter des weltgrößten Vermögensverwalters eben vor dem Mikrofon hatten und fragen konnten, wie hält der es denn mit dem Klimaschutz? Und für ein paar andere Themen fand sich auch noch Zeit.
Ja, gab ja heute auch reichlich Zahlen zur Konjunktur mit einer ziemlichen Überraschung am Morgen. Martin Lück war hier der Chefstratege in Deutschland für BlackRock. Und ihn habe ich natürlich gefragt, wie dieser große Vermögensverwalter sein Geld in Sachen grüne Investments anlegt und ob das überhaupt auch geht, wenn man Gewinn machen will.
Ja, wir sind ja ein Treuhänder für das Geld, das uns die Kunden anvertrauen, unsere Kunden anvertrauen. Und wir versuchen natürlich, deren beste Interessen und deren Interessen auch in den Investmententscheidungen abzubilden. Das heißt, immer mehr Menschen haben ein Interesse daran, nachhaltig zu investieren. Und das zeigt sich auch in unseren langfristigen Erwartungen, dass wir glauben, dass langfristig auf jeden Fall die größeren Ergebnisse, die besseren Ergebnisse aus nachhaltigen Investments kommen. Es wird aber einen Übergangszeitraum geben müssen, wo wir auch in solche Geschäftsmodelle investieren müssen, die diesen Weg in irgendeiner Weise vorzeichnen. Und der kann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle noch fossil sein, zumindest übergangsweise. Insofern wird das zumindest für die Übergangszeit ein Mix bleiben müssen. Aber wie gesagt, das ist nicht unser eigenes Interesse, sondern das Interesse unserer Kunden.
Über welchen Zeitraum reden wir hier? Gibt es für Sie einen Schlusspunkt, wo Sie sagen, wie andere Fonds ja auch, wir ziehen uns jetzt hier aus fossilen Energieträgern und solchen Unternehmen auch zurück?
So klar kann ich das nicht definieren. Es gibt aber einen Zeitraum, bei dem wir sagen, dass wir unsere längerfristigen Kapitalmarktannahme, die ich gerade eben zitiert habe, die richten sich zum Beispiel auf den Bereich 5 Jahre und länger. Ja, das heißt, das sind auf jeden Fall schon Zeiträume, die man auch absehen kann, für die es auch eine durchaus greifbare Perspektive gibt. Aber das ist noch nicht morgen und auch nicht übermorgen. Also insofern werden wir einen Übergangsbereich erleben, mehrere Jahre umfasst, aber schon, sagen wir mal, ins Blickfeld des Sichtbaren gekommen ist.
Dann lassen Sie uns noch kurz über eine Zahl reden, die heute Morgen wirklich für eine Überraschung gesorgt hat, nämlich die deutschen Exporte. Alle haben erwartet, nach den schlechten Nachrichten, die wir zuletzt bekommen haben, das wird sinken, die Zahl der Exporte wird zurückgehen. Nun haben wir ein Plus unterm Strich. Wie kann das sein?
Das ist eine sehr volatile Zeitreihe, wie wir sagen. Das heißt, die schwankt sehr stark von einem Monat zum anderen. Da darf man nicht zu viel hineinlesen. Man muss das also sich über einen längeren Trend anschauen. Und der zeigt leider nach unten. Wenn man beispielsweise den Wert mit dem Vorjahreswert vergleicht, dann zeigt er deutlich nach unten. Und das auch für unsere wichtigsten Exportregionen. Das heißt, wir müssen im Grunde sehen, dass der deutsche Exportüberschuss, also das, was wir exportieren, minus das, was wir importieren, zuletzt deutlich zurückgegangen ist.
Die Region haben Sie gerade schon so angesprochen. Wir haben ja im Endeffekt im Augenblick nur noch zwei sehr große, mit denen wir gute Geschäfte machen, die USA, China. Auch dort alles nicht ganz unproblematisch. In den USA brummt es, aber China hat zuletzt auch wieder geschwächelt.
Ja, China kommt nicht ganz so stark in Gang, wie das ursprünglich gedacht war nach der Öffnung aus dem Covid-Lockdown. Das liegt daran, dass die Dienstleistungsbereiche sich wesentlich stärker entwickeln. Das kommt natürlich der chinesischen Binnenwirtschaft stärker zugute als die Industrie, die dann eben auch ausstrahlt in die Weltwirtschaft. Dazu kommt, dass China gerade eine neue Covid-Welle am Laufen hat, eine Variante von Omikron, die sehr stark wieder die Wirtschaft lähmt, weil viele Menschen krank sind. Und das schlägt sich natürlich dann auch in der Dynamik der Erholung nieder.
Das heißt, das, was wir zuletzt gesehen haben, all diese Pfeile, die nach unten gehen, alles, was an Wirtschaftskraft im Augenblick auch nachlässt, die technische Rezession, von der allenthalben die Rede ist, bleibt uns das jetzt erstmal erhalten?
Also ich würde mal sagen, dass die Zeichen darauf stehen, dass wir eine schwache Erholung sehen in der zweiten Jahreshälfte, aber so, dass wir wahrscheinlich am Jahresende mit einem vielleicht mehr oder weniger Nullwachstum rauskommen. Und ich sehe auch im Moment die massive Dynamisierung nicht. Wo sollte jetzt im Moment das Momentum herkommen? Wir sehen, dass Amerika sich eher abschwächt vor dem Hintergrund der starken Zinserhöhungen. China kommt eben noch nicht so stark wieder in Gang wie gehofft. Und Europa liegt im Moment auch eher im unteren Wachstumsbereich. Also das, was die deutsche Wirtschaft normalerweise unterstützt, ist im Moment eher schwach. Und deshalb ist auch der Ausblick nicht allzu positiv.
Zeigt sich ja auch in den Auftragseingängen, die zuletzt zurückgegangen sind. Wie ist es mit dem Bestand? Hält das noch, um die Wirtschaft so ein bisschen am Laufen zu halten?
Ja, man kann mit dem Auftragsbestand immer vielleicht ein paar Monate oder ein Quartal mal überbrücken. Aber das ist natürlich dann auch etwas, was mit Verschleppungseffekten reinläuft in die aktuellen Zahlen. Und deshalb glaube ich, wenn da nicht wirklich etwas kommt, also wirklich eine deutliche Aufhellung am Horizont erscheint, und die sehe ich bis Jahresende im Moment nicht, dass dann sich das auch in die Bestände durchfressen wird.
Zinspolitik USA haben Sie gerade angesprochen, in Europa wird es ja weitergehen, aber in den USA erwarten ja viele, dass die Fed jetzt langsam mal eine Pause einlegt. Wie schätzen Sie das ein? Welche Auswirkungen wird das haben?
Ja, die amerikanische Notenbank wird vermutlich jetzt eine Pause machen. Das ist jetzt schon mal angedeutet worden, dass man im Juni eventuell sich die Daten erstmal anschauen könnte, im Juli dann aber vielleicht noch mal einen Schritt machen könnte, weil die Inflation zuletzt auch deutlich höher war, vor allem die sogenannte Kerninflation, also dort, wo Nahrungsmittel- und Energiepreise rausgerechnet werden. Und dass die amerikanische Notenbank jetzt tatsächlich Pause macht oder ganz aufhört mit den Zinsschritten, ist noch längst nicht beschlossene Sache.
Martin Lüx sagt, das ist der Chefstratege Deutschland bei BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter. Und wie gesagt, wir haben das Interview aufgezeichnet.
Sag mir, diese Konjunkturdaten, die eben alle zur Sprache kamen, Neues vom Export unter anderem. Was hat der DAX aus all dem gemacht?
Ja, ist wenig verändert. 16.066 Punkte aktuell hier auf der Tafel. Das sind 0,1%, gerade mal 15 Punkte geht es nach oben. Das ist eben auch ein Teil dieser Zinsdiskussion, über die wir gerade ja auch noch etwas hören durften. Nichts Genaues weiß man nicht. Also hier das große Rätselraten tatsächlich begonnen. Eine Zeit lang war das ja klar, wie der Fahrplan bei FED und EZB genau ausschaut. Und jetzt rätselt man eben, wie werden die sich in den nächsten Monaten positionieren.
Anderes Thema. Der Bundeswirtschaftsminister plant den Strompreis für energieintensive Industriezweige übergangsweise mit staatlichen Mitteln, also aus Steuergeldern, bei 6 Cent pro Kilowattstunde zu deckeln. So soll die Abwanderung wichtiger Unternehmen verhindert werden, bis genug Strom mit Erneuerbaren produziert wird, um den Preis dann ohne Subventionen niedrig zu halten. Das ist die Theorie. Heute Vormittag gab es von Robert Habeck neue Details zur Umsetzung. Energieintensive Branchen, das wäre zum Beispiel die Chemieindustrie, aber nicht nur die, gab es Reaktionen auf diese Habeck-Pläne.
Na, man begrüßt das natürlich. In den Kursen lässt sich das ganz, ganz schlecht ablesen. Es gibt da eine Ausnahme. Allerdings ThyssenKrupp, auch energieintensives Unternehmen. Da ist Robert Habeck heute auch zu Gast. Es wird darüber gesprochen, eben auch da über Förderung für die energieintensive Stahlsparte. Da hat der Wirtschaftsminister heute nochmal klargemacht oder sein Ministerium. Man wird an dieser Förderung festhalten. Das geht hier um 2 Milliarden Euro. Und genaues werden wir noch heute Abend erfahren. Aber die Aktie über 3% im Plus und damit deutlich stärker als der Rest.
Wir berichten gleich noch näher darüber. Das Ölkartell OPEC hat eine Förderkürzung beschlossen. Der Ölpreis reagiert wohl plangemäß und auch die Aktien der Ölkonzerne.
Ja, Shell und BP, beide 0,5% im Plus. Könnte natürlich mehr sein aus Sicht der Aktionäre dort. Aber das ist ja nicht ganz einfach. Also der Ölpreis ist zwar auch leicht gestiegen, aber eben angesichts dieser Konjunkturzahlen, die wir ja nun auch wieder bekommen haben, drückt das natürlich auf den Ölpreis. Und das ist ja auch der Grund, warum das Kalkül der OPEC-Mitglieder bisher nicht wirklich aufgegangen ist.
Blick noch auf die Telekom-Aktie. Wie kommt es denn zu deren Kurssprung?
Ja, ist eine Gegenbewegung auf die minus 9% vom Freitag. Da hieß es ja, Amazon will in das Mobilfunkgeschäft einsteigen. Heute geht's 2,5% nach oben.
Und gerade so eine Rallye legt der mittlerweile verstaatlichte Gasversorger Uniper hin. Wie kommt das?
Ja, hat ja letzte Woche dann mitgeteilt, dass das Geschäft mit Ersatzlieferungen aus Russland relativ gut läuft. Heute allerdings inzwischen auch wieder ein Minus von 17%, an dem es wirklich deutlich nach oben gegangen ist. Aber es ist ein Zockerpapier inzwischen, muss man sich ganz klar sagen. 99% von Uniper gehören dem Staat, da kann man relativ schnell den Kurs bewegen.
Und kurz zum Schluss, Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro gegenüber dem US-Dollar bei einem Dollar 0,691. Der Goldpreis bei 1.940 US-Dollar und die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,41%.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Wir haben es Eben kurz angesprochen, das Ölkartell OPEC hat sich entschlossen, die Fördermengen zu kürzen. Präzise war es das größere Gremium, OPEC Plus genannt, zu dem auch Russland gehört. Die Entscheidung soll ein Versuch sein, den zuletzt fallenden Ölpreis wieder in die Höhe zu treiben. Wie erfolgreich das sein kann, Mischa Erhardt dazu.
Die nun vom Ölkartell beschlossene Förderkürzung umfasst 1,4 Millionen Barrel oder Fass pro Tag und soll ab 2024 gelten. Damit verlängern die OPEC-Staaten ihre bereits beschlossenen Förderkürzungen über 2023 hinaus. Dass die Ölpreise am Vormittag an den Rohstoffbörsen mit rund 2% anziehen, hat aber einen anderen Grund. Eine im Nachgang des Treffens veröffentlichte Ankündigung Saudi-Arabiens.
Nämlich, dass Saudi-Arabien seine Produktion im Juli um 1 Million Barrel kürzen will. Das hat die Märkte jetzt schon etwas beunruhigt, zumindest im Moment. Aber es ist nur etwas früh, um zu sehen, wie stark jetzt die Auswirkungen auf die Ölpreise sein werden.
Sagt der Hamburger Energieexperte Steffen Buchholdt von der Analyse- und Beratungsfirma Energy Comment. Dora Borbei von der Dekabank sieht die Ankündigung Saudi-Arabiens, seine Förderung im Juli für mindestens einen Monat zu kürzen, auch als Zugeständnis aufgrund von Unstimmigkeiten über die strategische Ausrichtung innerhalb des Kartells.
Also wenn man sich die Quoten für 2024 anschaut, dann sieht man, dass Saudi-Arabien wieder mehr Produktionsquote zur Verfügung steht. Und vor allem wird das dann eingefangen über eine niedrigere Quote für Russland und auch für afrikanische Länder wie für Angola, Nigeria oder Kongo.
Also Quoten für Russland und afrikanische Länder sinken, die von Saudi-Arabien sollen steigen und deswegen nun im Juli der Ausgleich über weniger Förderung durch Saudi-Arabien. Dabei hat Saudi-Arabien offenbar versucht, die anderen Länder auch zu einer sofortigen Förderkürzung zu bewegen, hatte dabei augenscheinlich aber wenig Erfolg. Denn Länder wie Russland wollen ihre Exporte hochhalten, um Einnahmen kassieren zu können. Im Zuge des Krieges haben die EU, die G7 und Australien einen Preisdeckel für russisches Öl eingeführt. Der hat insofern funktioniert, als dass Russland seither sein Öl mit Abschlägen verkaufen muss. Allerdings gelingt das Moskau nach wie vor.
Das russische Öl landet dann doch zum Teil auf den Weltmärkten, weil wer weiß, ob Indien und China das dann nicht irgendwie weiterverkaufen.
Sagt Dora Borbei von der Dekabank. Denn Indien und China spielen bei den Sanktionen des Westens gegen Russland nicht mit. Die neuen Ölflüsse aus Russland in Richtung Asien aber wiederum sind auch ein Teil der Erklärung für die Spannungen zwischen den Kartellmitgliedern. Steffen Buchholdt.
Denn damit tritt Russland in Märkten auf, die eben bisher vor allem von den Produzenten am Persischen Golf besetzt waren. Und Russland verdrängt eben im Moment mit den Rabatten die angestammten Verkäufer.
Jedenfalls versucht das Ölkartell insgesamt mit seinen beschlossenen oder verlängerten Förderkürzungen die Ölpreise zu stabilisieren. Denn mit wenigen Ausnahmen kennt der Preis für Öl nach Höhenflügen mit dem Beginn des russischen Überfalls in der Ukraine nur eine Richtung, nach unten. Von $120 vor 12 Monaten haben sich die Ölpreise bis aktuell auf heute rund $75 pro Fass verbilligt. Ob es den Staaten der OPEC, die für rund 40% der weltweiten Ölförderung stehen, allerdings mit den bisherigen Maßnahmen gelingen wird, ein weiteres Abrutschen der Preise zu verhindern, ist nicht sicher. Denn aufgrund der schwächelnden Konjunktur in den meisten Ländern geht die weltweite Nachfrage nach Öl zurück. Insbesondere das Wachstum in China fällt jüngsten Daten zufolge vergleichsweise bescheiden aus und damit auch die Nachfrage aus dem sonst öldürstigen Reich der Mitte. Die Mischung aus einem Überangebot am Weltmarkt verbunden mit schwacher Nachfrage sollte die Preise also weiter unter Druck halten. Das sind, soweit abzusehen, also gute Perspektiven für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Mischa Erhardt war das. Erstmals seit 16 Monaten ist die Inflation in der Türkei wieder unter 40% gefallen. Für den gerade im Amt bestätigten Präsidenten Erdogan ist es eine überaus gute Nachricht, vielleicht eine zu gute. Die in Istanbul ansässige Forschungsgruppe ENAG, die als unabhängig gilt, zweifelt die Zahlen an. Diese Gruppe hat die Inflation in der Türkei immer deutlich höher gesehen, zuweilen bei über 80 oder sogar 100%. In jedem Fall, die Inflation ist eine der großen Hypotheken für Erdogans neue Amtszeit und große Hoffnungen setzte er auf seinen neuen Finanzminister, der auch außerhalb der Regierungskreise einen guten Ruf genießt. Wer ist Mehmet Şimşek? Uwe Lüb berichtet.
Mehmet Şimşek ist Politikrückkehrer. Bis Sommer 2018 ist er in der türkischen Regierung erst Wirtschafts-, dann Finanzminister, zuletzt sogar stellvertretender Regierungschef. Er gilt als einer, der Präsident Erdogan auch mal widerspricht. Jetzt, nach 5 Jahren Unterbrechung, ist Mehmet Şimşek wieder dabei, freut sich der Sprecher von Erdogans AKP, Ömer Çelik.
Mehmet ist ein vertrauter, wertvoller Freund aus der Mitte unserer Partei. Wir haben in der Regierung und im Parlament zusammengearbeitet. Er möchte nun seinen Beitrag leisten.
Sein Beitrag in der Regierung könnte der wesentlichste sein, denn die türkische Staatskasse ist leer, die Inflation hoch. Und Şimşek versteht etwas von Finanz- und Wirtschaftspolitik. Er selbst wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, kommt 1967 als jüngstes von 9 Kindern kurdischer Kleinbauern im Südosten der Türkei zur Welt. Seine erste Sprache ist Kurdisch. Türkisch lernt er erst in der Grundschule. Zur weiterführenden Schule muss der junge Mehmet später laufen, 12 Kilometer weit, Tag für Tag. Er studiert Wirtschaft in Ankara, mit Anfang 20 Finanzwirtschaft in England. Er macht Karriere als Investmentbanker, nimmt die britische Staatsangehörigkeit an, neben der türkischen. Şimşek scheint wie geeignet für seine erneute Berufung in die türkische Regierung. Aber nicht jeder ist begeistert. Der Börsenanalyst Tunç Şatıroğlu etwa mäkelt:
Tamam, Mehmet Şimşek ist mir iyidir.
Ja, Mehmet Şimşek hat einen guten Ruf. Ja, er ist ein erfahrener Ökonom, spricht sehr gut Englisch. Alles schön und gut. Aber gibt es innerhalb der Regierungspartei AKP sonst niemanden, der etwas von Wirtschaftsmanagement versteht?
Şatıroğlu meint, Şimşek werde sozusagen ins Schaufenster gestellt, damit das Vertrauen auf den Finanzmärkten wächst. Doch der hat offenbar mehr vor, als nur Staffage zu sein. Nach seiner Ernennung wird Şimşek konkret.
Die Türkei muss zu einer rationalen Grundlage zurückkehren. Der Schlüssel zum gewünschten Wohlstand ist eine regelbasierte, berechenbare türkische Wirtschaft.
Regelbasiert und rationale Grundlage dürften auch als Abkehr von der Niedrigzinspolitik zu verstehen sein. Präsident Erdogan vertritt sie seit Jahren. Sein neuer Finanzminister Şimşek spricht nun von strikter Haushaltsdisziplin und dem Ziel einer einstelligen Inflationsrate. Analyst Şatıroğlu sagt allerdings schon vor Şimşeks Berufung dessen Scheitern voraus, weil ihm die Hände gebunden seien.
Bundan sonra mı olacak?
Man wird ihm kaum erlauben, zur orthodoxen Wirtschaftslehre zurückzukehren und den Leitzins anzuheben. Zunächst auf marktübliche 30% und dann weiter hoch wegen der Inflation.
Marktüblich, weil nur der Leitzins der türkischen Zentralbank mit derzeit 8,5% niedrig ist. Tatsächlich verlangen Geschäftsbanken viel mehr, wenn man überhaupt einen Kredit bekommt. Im Übrigen, findet Şatıroğlu, lassen sich die Probleme der Wirtschaft nicht allein durch einen höheren Leitzinssatz lösen. Aber das weiß Mehmet Şimşek auch.
Uwe Lüb war das. Und großer thematischer Sprung, der Prozess im Fall Wirecard. Mit Aufstieg und Fall des Finanzdienstleisters und DAX-Konzerns verbindet sich einer der größeren Wirtschaftsskandale der Nachkriegsgeschichte. Jetzt also das juristische Nachspiel. 40. Verhandlungstag ist heute. Michael Watzke ist regelmäßiger Beobachter dieses Prozesses. Was geschah heute?
Heute war endlich mal ein Zeuge da aus dem Reich Wirecard, der sich erinnern konnte und der auch spannend erzählt hat und, so fand ich, auch sehr glaubwürdig erzählt hat aus dieser Blackbox Wirecard. Oliver N., 49, war 20 Jahre bei Wirecard bis zum Schluss, bis zur Insolvenz. Er war Vice President, also Bereichsleiter für das Kundengeschäft und speziell für Merchant Compliance zuständig, also die Überprüfung der Rechtmäßigkeit im Geschäft mit den Handelspartnern. Und er hat heute vor Gericht gesagt, Compliance hatte bei Wirecard keine große Bedeutung. Ihm sei oft von Vorgesetzten vorgeworfen worden, er sei viel zu restriktiv bei der Akquirierung von Kunden. Er solle da mal nicht so genau hinschauen. Er habe manchmal auch Scheinfirmen entdeckt oder sei sich sicher gewesen, dass es Scheinfirmen gab. Denn Wirecard hatte viel mit Firmen aus dem Porno- und dem Glücksspielbereich zu tun. Und wenn er das dann gemeldet hat, beispielsweise dem Geldwäschebeauftragten oder auch dem Vorstand, denn der der Zeuge berichtete an den Vorstand, dann sei einfach nichts passiert. Gleichzeitig hat der Zeuge aber auch gesagt, es habe bei Wirecard ein Drittpartnergeschäft gegeben, ein sogenanntes TPA. Und das ist ja ein wichtiges Thema in diesem Prozess. Und als der Zeuge das gesagt hat, hat Alfred Dierlam, der Verteidiger des Angeklagten Markus Braun, natürlich genau hingehört. Denn der argumentiert ja, es hat dieses Drittpartnergeschäft gegeben bei Wirecard und die Gelder seien erwirtschaftet worden. Aber wie viel wirklich erwirtschaftet wurde und ob viel Geld auch einfach gefaked wurde, das ist aus dieser Zeugenaussage heute nicht hervorgegangen.
Wenn wir nochmal zurückblicken auf besonders markante Prozessetappen, ausgesagt haben ja bereits der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, dann der Wirecard-Statthalter in Dubai, der als eine Art Kronzeuge der Staatsanwaltschaft fungiert. Sie haben ja etliche Prozessetappen verfolgt. Was für ein Bild bietet sich da?
Das Bild eines Unternehmens, in dem es schon sehr früh seltsam zuging, aber keiner hat es gemerkt, keiner wusste es, nur viele Mitarbeiter, aber die haben nichts gesagt. Es waren interessante Zeugen dabei, es waren auch Zeugen wie vor 2 Wochen eine IT-Mitarbeiterin, eine hochrangige IT-Mitarbeiterin von Wirecard, die sich entweder dumm gestellt hat und das dann sehr gut gemacht hat oder wirklich keine Ahnung hatte von der IT bei Wirecard, also das war wirklich zum Kopfschütteln. Es gab auch andere spannende Momente, etwa als ein Prüfer von KPMG, der Prüfungsgesellschaft, beschrieben hat, wie das damals lief, als KPMG festgestellt hat, diese 1,9 Milliarden Euro, die fehlen, die gibt's wohl nicht. Aber dann hat Markus Braun am Ende eine Meldung herausgegeben, dass die Prüfung doch hervorragend gelaufen sei. Und der Chefbuchhalter von Erfa habe dann sogar Dokumente gefälscht. Also das waren spannende Momente. Und mein Eindruck ist, bis jetzt läuft es für die Verteidigung von Markus Braun und der anderen Angeklagten nicht gut.
Sie haben das eben umrissen. Wirecard war ein Spezialist für elektronische Zahlungsabwicklung. Etwas schmuddelig gestartet im Porno- und im Glücksspielgeschäft. Schneller Aufstieg zum DAX-Konzern. Der Abstieg vor 3 Jahren. Da wurde dann bekannt, dass eben in der Bilanz dieses Loch klafft über 2 Milliarden Euro. Dann die Insolvenz. Und jetzt die Anklage eben gegen die Spitzenleute wegen bandenmäßigen Betrugs. Bei all dem, Herr Watzke, ein führender Kopf an der Spitze fehlt ja noch völlig.
Ja, Jan Marschalek, Vorstandsmitglied. Und der kam heute in der Zeugenaussage 2-mal vor. Nämlich als der Zeuge gesagt hat, er habe einmal einen Kunden nicht akquirieren wollen. Er hatte da Proteste intern gehabt. Und dann habe Jan Marschalek ihm gesagt, das sei sein bester Freund. Und dann werde das auch ein Kunde. Und so kam es auch. Außerdem habe Jan Marschalek häufiger gesagt, prüft nicht so scharf, da geht uns ja ganz viel Geld verloren. Also, Marschalek befindet sich höchstwahrscheinlich in Russland. Er ist geflüchtet. Ich glaube nicht, dass er jemals hier vor diesem Prozess oder vor einem Gericht in Deutschland aussagen wird. Aber er spielt in diesem Prozess natürlich immer als große abwesende Person eine wichtige Rolle.
Vielen Dank. Michael Watzke war das über den Wirecard-Prozess. 40. Verhandlungstag war heute. Und damit zur Presseschau. Der Blick in die Kommentare der Wirtschaftspresse.
Nach Ansicht des Düsseldorfer Handelsblatts sollten Anleger die Warnungen vor einem Ende des Aufschwungs ernst nehmen. Ein Crash sei aber wenig wahrscheinlich. Die Skeptiker haben recht. Es gibt einfach zu viele Warnzeichen, um sie zu ignorieren. Die aktuelle Rallye an den US-Börsen wird im Wesentlichen von einer Handvoll Technologiewerte angetrieben. Die Basis des Aufschwungs ist also ziemlich schmal. Gleichzeitig wächst die Gefahr einer Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft, unter anderem, weil sich durch Zinswende und Bankenkrise die Finanzierungsbedingungen für Haushalte und Unternehmen empfindlich verschlechtern, notiert das Handelsblatt. Das Magazin Der Spiegel ist besorgt über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die industrielle Globalisierung wird rückabgewickelt, mindestens zum Teil. Und die Bundesrepublik bekommt es schmerzhaft zu spüren. Wovon werden wir künftig leben? Wir leben von der Substanz. Es geht darum, Wertschöpfung aufzubauen in Bereichen, die im neuen Umfeld von geostrategischen Verwerfungen, Protektionismus und Klimawandel bestehen können. Was fehlt, ist ein überzeugendes Leitbild, eine Idee davon, wovon dieses Land in 10 oder 20 Jahren leben will und wer wir dann sein wollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zur Pariser Konferenz zum Plastikmüll: Ein verbindliches internationales Abkommen soll der Plastikverschmutzung Einhalt gebieten. Das Mandat für die Ausarbeitung eines ersten Entwurfs wurde nun in einer schwierigen Sitzung in Paris erteilt. Ein wichtiger Schritt, aber alles, was jetzt folgen muss, ist noch viel schwieriger, damit die Verhandlungen Ende 2024 erfolgreich abgeschlossen werden können. Die Fixierung auf pauschale Verbote von Einwegplastik ist unterkomplex. Insgesamt sollte schon beim Produktdesign angesetzt werden. Ob das Plastikabkommen die Bezeichnung historisch verdient, muss sich an diesen Herausforderungen messen lassen.
Mit der Wirtschaftspresse geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Und ein Thema, das LNG-Terminal in Brunsbüttel. Das verärgert, weil es sehr laut ist, die Anwohner. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.